Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 und 27 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
صدق الله العلي العظيم.
Auch diese Verse sind eine Huldigung Gottes, dem Herrn und Souverän aller Herrschaften. Übersetzt lauten sie: Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, o Herr, du bist der Herr aller Herrschaften. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und nimmst die Herrschaft, wem du willst. Du gibst Ehre, wem du willst, und erniedrigst, wen du willst. Alles Gute ist in deiner Hand. Wahrlich, du bist aller Dinge mächtig. Du lässt die Nacht übergehen in den Tag und den Tag übergehen in die Nacht. Du lässt das Lebendige hervorgehen aus dem Toten und das Tote aus dem Lebendigen. Und einem jeden, dem du möchtest, gibst du, was er bedarf, ohne dabei kleinlich zu sein.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 31. Mai 2023, gleich dem 10. Rodat 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Rehane, daheim und in der Gesellschaft. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Unilateralismus ist auf globaler Ebene im Niedergang begriffen. Iran und Turkmenistan unterzeichnen 2 Kooperationsabkommen und 3 Absichtserklärungen. Kanani, keine israelische Provokation in der Region vor Iran verborgen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Unilateralismus ist auf globaler Ebene im Niedergang begriffen. Der iranische Präsident Ibrahim Raisi sagte, der Unilateralismus sei auf globaler Ebene im Niedergang begriffen und betonte, dass es eher die regionalen Länder und Institutionen seien, die bei der Festlegung internationaler Gleichungen und künftiger Entwicklungen in den Vordergrund rückten. Präsident Raisi machte diese Bemerkungen am Dienstag in Teheran bei einem Treffen mit Kairat Saribai, dem Generalsekretär der Konferenz für Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien, CICA. Seit der Gründung der CICA durch Kasachstan im Jahr 1992 dient das Gremium als zwischenstaatliches Forum, das sich um eine verstärkte Zusammenarbeit zur Förderung von Frieden, Sicherheit und Stabilität in Asien bemüht. Russland und China sowie Länder wie Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei sind Mitglieder der CICA. Präsident Raisi beurteilte den Kurs der internationalen Entwicklungen in Richtung Multilateralismus und erklärte, angesichts des aktuellen Rückgangs des Unilateralismus in der Welt sind es eher die Länder der Region und die regionalen Organisationen, die die Zukunft der Region und der Welt bestimmen. Er beendete seine Ausführungen mit der Bereitschaft Irans, die Erfahrungen der Islamischen Republik, insbesondere in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, wirtschaftliche Entwicklung sowie Bekämpfung von Terrorismus und organisierter Kriminalität, mit den anderen Mitgliedern der Organisation zu teilen und betonte die Bedeutung der Stärkung intraregionaler Korridore. Kairat Sarbai zeigte sich auch erfreut über die Entscheidung der Staatsoberhäupter der CICA-Mitgliedsländer, einen Fonds einzurichten, der die Mitgliedstaaten des Gremiums unterstützen und die Interaktion zwischen ihnen verbessern soll. Er dankte der Islamischen Republik auch für ihren Beitrag in diesen Bereichen. Iran und Turkmenistan unterzeichnen 2 Kooperationsabkommen und 3 Absichtserklärungen. Iran und Turkmenistan haben 2 Kooperationsabkommen und 3 Absichtserklärungen, Memorandum of Understanding, MOUS, unterzeichnet, um ihre Wirtschafts- und Energiezusammenarbeit abzubauen. Die Dokumente wurden am Dienstag in Teheran nach einem Treffen des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi mit dem Vorsitzenden des Volksrats Turkmenistans, Gurbanguly Berdimuhamedov, unterzeichnet. Hochrangige iranische und turkmenische Beamte unterzeichneten die Dokumente, die die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern unter anderem in Bereichen wie internationale Korridore und Gütertransport, Energie, Exporte von Agrarprodukten, Elektrizität, Bildung und Investitionen darlegen. Turkmenistan und Iran sind zwei der größten Erdgasproduzenten der Welt und handeln seit Jahren mit Gas im Rahmen von Swap-Lieferungen. Der iranische Ölminister Javad Oji sagte am Dienstag zuvor, dass zwischen den beiden Nachbarn sehr bald ein Vertrag über den Import von 10 Millionen Kubikmetern MCM Gas pro Tag aus Turkmenistan für Iran unterzeichnet werde und die Importe würden im Juni vor dem 21. Juni beginnen. Ölminister Oji sagte, Iran habe die Kapazität, täglich 40 bis 50 Millionen Kubikmeter Gas zu importieren, um es entweder im Inland zu nutzen oder die gleiche Menge von eigenem Gas an Kunden an anderen Grenzen des Landes zu liefern. Im Rahmen einer aktuellen Swap-Vereinbarung importiert Iran täglich 5 bis 6 Millionen Kubikmeter Gas aus Turkmenistan, um inländische Kunden in seinen nordöstlichen Regionen zu beliefern, während die gleiche Menge im Nordwesten Irans nach Aserbaidschan geliefert wird. Der iranische Präsident sagte, Iran werde die Exporte technischer und ingenieurtechnischer Dienstleistungen sowie landwirtschaftlicher Produkte nach Turkmenistan auf der Grundlage der am Dienstag unterzeichneten Absichtserklärungen erhöhen. Kanani, keine israelische Provokation in der Region vor Iran verborgen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums warnte vor den böswilligen Zielen des israelischen Regimes, das seine Präsenz in der Region verstärken will, und sagte, die regionalen Provokationen des zionistischen Regimes seien Iran nicht verborgen, da Iran sich dessen Absichten durchaus bewusst sei. In einem Beitrag auf seinem Twitter-Account kritisierte Nasser Kanani am Mittwoch das israelische Regime erneut für seine vergeblichen Bemühungen, sich den Ländern der Region auszunähern. Keine der regionalen Bewegungen des zionistischen Regimes wird vor den scharfen und wachsamen Augen der Islamischen Republik Iran verborgen bleiben, schrieb Kanani und hob ein weiteres Mal die Unzuverlässigkeit des Regimes in Tel Aviv hervor. Das Spinnennetz Israel ist nicht vertrauenswürdig. Der Kampf des israelischen Regimes um die Ausweitung seiner regionalen Präsenz werde nicht dazu beitragen, das wackelige innere Fundament des Scheinregimes zu reparieren, fügte er hinzu. Das zionistische Regime wird von den Völkern auf der ganzen Welt gehasst und wird keine Zukunft haben, betonte der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Kanani's Tweet kam einen Tag, nachdem der israelische Präsident Isaac Herzog nach Baku gereist war und ausführliche Gespräche mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev über das geführt hatte, was sie als Bedrohung der regionalen Stabilität durch Iran bezeichnen. In seinen öffentlichen Äußerungen nach dem Treffen sagte Herzog, sie hätten sich ausführlich über die gesamte globale und regionale Sicherheitsstruktur ausgetauscht, die durch Iran gefährdet und bedroht werde. Die Islamische Republik Iran ist ein ständiger Unterstützer der Widerstandsbewegungen in der Region und weigert sich kategorisch, das israelische Apartheid-Regime als Staat anzuerkennen, was dieses Regime als Bedrohung seiner vorübergehenden Existenz ansieht. Im März kritisierte Teheran Baku für seine Partnerschaft mit dem israelischen Regime beim Aufbau einer Einheitsfront gegen Iran und forderte die aserbaidschanischen Verantwortungsträger auf, eine Erklärung dazu abzugeben. Jüngste Schätzungen zeigen, dass Aserbaidschan zum größten Öllieferanten Israels geworden ist, während Tel Aviv mittlerweile für nahezu 70% der Waffen Bakus verantwortlich ist. Iran, im Inland hergestelltes Transportflugzeug macht Jungfernflug. Das in Iran hergestellte Transportflugzeug Simurgh hat ein Jahr nach seiner Vorstellung durch die Verantwortungsträger des Landes seinen Jungfernflug absolviert. Der Testflug erfolgte am Dienstag erfolgreich auf einem Luftwaffenstützpunkt in der zentraliranischen Stadt Isfahan im Rahmen einer Zeremonie, an der auch der Leiter des Stabes der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Borerin, teilnahm. Das Flugzeug wurde von der Iran Aviation Industries Organization, eine Tochtergesellschaft des iranischen Verteidigungsministeriums, entworfen und hergestellt. Wie es heißt, wurde das Flugzeug entwickelt, um die Verteidigungsüberlegenheit Irans zu stärken. Ein von der offiziellen Nachrichtenagentur IRNA veröffentlichter Bericht beschrieb das Transportflugzeug als wendig, leicht und schnell, mit hoher Frachtkapazität und Eigenschaften wie Kompatibilität mit den Wetterbedingungen in Iran, die es zur perfekten Wahl für Einsätze wie medizinische Flüge bei kritischen Bedingungen machen. Weiter hieß es, dass das Simurgh die Kapazität der iranischen Boden- und Marinetruppen im Bereich des Transports von Truppen oder Ausrüstung zwischen ihren Stützpunkten und im ganzen Land erhöhten. Die Konstruktion und Herstellung dieses Flugzeugs beschleunigte den Eintritt Irans in den internationalen Kreis der Hersteller schwerer und hochmoderner Flugzeuge, sagte Verteidigungsminister Brigadegeneral Mohammad Reza Ashtiani, nachdem das Flugzeug seinen Jungfernflug absolviert hatte. Das Flugzeug wurde nach dem Simurgh benannt, einem mythischen Vogel in der persischen Mythologie und Literatur. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 18 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 23 Grad, Mashhad 24 Grad, Isfahan 23 Grad, Shiraz 27 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Reihane, daheim und in der Gesellschaft. Bleiben Sie dran!
Liebe Hörerfreunde, Sie haben in den vorherigen drei Teilen einiges über die Situation der Frauen im antiken Griechenland erfahren. Wir werden dieses Mal die Bedingungen beleuchten, unter denen die Frauen im antiken Rom lebten. Aus den historischen Quellen geht hervor, dass die Menschen im Römischen Reich keinen sonderlichen Wert auf moralische Tugenden und soziale Normen legten. Der Stellenwert der Familie war gering, obwohl diese doch eine der wichtigsten Einrichtungen jeder Gesellschaft oder der entscheidendste Ort für die Erziehung der neuen Generation ist. Die Folge dieser Abwertung der Familie war eine Geringschätzung der Frau. Den Frauen war es untersagt, an Gerichtsverhandlungen teilzunehmen oder etwa als Zeugin aufzutreten. Wenn eine Frau ihren Mann verlor, hatte sie keinerlei Ansprüche auf die Hinterlassenschaft des Verstorbenen und sie wurde der Obhut ihres Sohnes, Bruders oder Vaters unterstellt. Im antiken Rom war der Handel mit Frauen völlig gang und gäbe, so dass die Männer kein Interesse an einer Heirat und Gründung einer Familie zeigten. Dennoch bot die Aussteuer einer Frau einen wichtigen Ansporn, eine Ehe einzugehen, denn mit der Heirat ging diese Aussteuer in den Besitz des Mannes über. Manchmal waren es auch politische Motive, die die Männer dazu animierten, eine Ehe einzugehen. Sie vermählten sich mit einer Frau aus den aristokratischen Kreisen und dem Adel, um neben Reichtum auch an eine politische Position zu gelangen. Oftmals schauten sie sich dann, wenn sie einmal ihre wahren Absichten erfüllt sahen, nach einer neuen Frau um, damit sie noch mehr Reichtum anhäufen und einen noch höheren Posten einnehmen konnten. Die Männer im Römischen trennten sich mit Leichtigkeit von ihren Frauen und waren nicht gezwungen, einen Scheidungsgrund zu nennen. Es genügte ein Brief an ihre Frau und die Erklärung, dass sie frei sei. Manche Männer heirateten offiziell nie und erklärten dies damit, dass sie die Dreistigkeit von Frauen verabscheuen würden. Gemäß den Gesetzen im antiken Rom war es bis 1413 vor Christus Pflicht zu heiraten, um die Bevölkerung zu vermehren, aber der römische Staatsmann Camillus gab ein Gesetz heraus, gemäß dem ledige Männer sich durch Zahlung einer Steuer von der Heiratspflicht befreien konnten. Thank you. Während die Frau nur geringes Ansehen in der römischen Gesellschaft genoss, erreichte die Herrschaft des Mannes, das Patriarchat, ihren Gipfel. Die Männer hatten die absolute Macht über ihre Familie. Nur sie besaßen soziale Rechte und Privilegien. Die Männer konnten ungezwungen jeder wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Betätigung nachgehen, während die Frauen von allen diesen ausgeschlossen waren. Ein Mann konnte seine Kinder verkaufen oder sogar töten. Er wurde dafür von keinem Gericht belangt. Es war nicht verboten oder gesetzeswidrig. Wenn die Frau eine Untat beging, konnte der Mann sie hinrichten. Albert Mallet und Jules Isaac berichten in ihrem Geschichtslehrbuch, dass der Ehemann im antiken Rom uneingeschränkt über seine Frau verfügen konnte. Wenn sie einen Fehler beging, durfte der Mann sie bestrafen, und wenn sie Wein trank, durfte er sie verurteilen, oder wenn sie sich unsittlich benommen hatte, durfte er sie ermorden. Die Frau wurde im Römischen Reich wie eine Sklavin behandelt. Die Römer sahen in ihr ein unreifes, unmündiges Wesen. In einer Familie sorgt der Vater üblicherweise für ihren Schutz. Er ist der Fürsorger und die Mitglieder der Familie können sich auf ihn stützen und auf seinen Einsatz hoffen. Aber im antiken Rom waren die Männer keine gütigen und mitfühlenden Familienoberhäupter, sondern sie waren absolute Autorität und raubten der Frau und den Kindern jegliches Recht auf Freiheit. Der Mann konnte, wie erwähnt, den anderen in der Familie sogar das Leben nehmen. Wenn die Frau ein taubes oder blindes Kind oder ein Mädchen auf die Welt brachte, durfte der Familienvater gemäß der Tradition dieses Kind töten. Die Römer liebten Söhne. Ein Sohn war für sie das Sinnbild der Kraft und Familienehre. Ein Sohn war es, der später im Krieg ihre Heimat verteidigen konnte. Doch ein Mädchen galt als unnütz und im Krieg eine Last, weil der Feind es verschleppen und versklaven konnte. Und das war eine Schmach für die Gesellschaft. Die Geschichte bezeugt die ungerechten Verhältnisse, welche in den Familien des alten Roms galten, insbesondere das Unrecht gegenüber den Frauen. Der amerikanische Historiker Will Durant schreibt in seinem Buch »Die Geschichte der Zivilisation«, dass die Frau noch nicht einmal als Zeuge vor Gericht auftreten konnte und dass sie keinerlei Ansprüche auf eine Teilhabe an dem Eigentum ihres Mannes hatte. Der Mann brauchte ihr nichts als Erbe zu hinterlassen. Die Frau besaß so wenig eigene Identität, dass sie von Geburt an bis zum Tod immer einem Vormund unterstand. Das war der Vater, der Bruder, der Ehemann oder ihr Sohn. Die Frau konnte ohne Einverständnis ihres Vormundes nicht einmal über ihren eigenen Besitz verfügen. Im alten Rom galt demnach ein strenges Patriarchat. Der Frau wurden keine Rechte zugestanden und man sprach ihr das Entscheidungsrecht über sich selber in der Familie und in der Gesellschaft ab. Die Frau wurde einfach erniedrigt. Als im Römischen Reich das Christentum in Erscheinung trat, ereignete sich ein Wandel und man war um eine positive und menschliche Einstellung zu den Frauen und zur Familie bemüht. Es kam zu zahlreichen sozialen, kulturellen und politischen Veränderungen. Die Frauen durften an religiösen Versammlungen teilnehmen, vorausgesetzt, dass sie einen Schleier trugen. Der Apostel Paulus stellte noch weitere Bedingungen für den Messebesuch der Frauen auf. So durften sie während ihrer Anwesenheit in einer Gemeindeversammlung nicht sprechen und sie nahmen einen niedrigeren Platz als die männlichen Kirchenbesucher ein. Siehe 1. Korintherbrief 34 und 35. Dennoch verbesserte sich die Situation der Frauen wesentlich im Vergleich zu den vorchristlichen Verhältnissen. Ab dem 3. nachchristlichen Jahrhundert verbesserten sich im Römischen Reich die sozialen und kulturellen Zustände. Angesichts des gesellschaftlichen Wandels in der römischen Gesellschaft verfiel langsam das System der Vormundschaft und die Frau war schließlich nicht mehr in ihrem Leben auf die Verfügungen eines Vormundes angewiesen und galt als freier Mensch. Der Familienvater verlor das Recht, in seinem Testament seine Frau oder seine Töchter einem Vormund zu unterstellen. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, dass auch dieser Teil unserer Sendereihe über die Frau in der Familie und in der Gesellschaft Ihnen zugesagt hat und würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal zu Gast sind. Dann wird es um die ehemalige Situation der Frauen auf der arabischen Halbinsel gehen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Wahhab Shahidi mit dem Titel Ohuye Vahshi. Thank you.
بیاور باده ی رنگی که فکری در درون ما از این خوشتر نمیگیرد. میان گریه میخندم که چون شمع در این مجلس زبان آتشینم هست. لیکن دم نمیگیرد. یا چه خوش سید دلم کردی به نازم چشم مستت را که کس
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang. Das Jahresmotto der Islamischen Republik Iran ist eine seit 1369 im iranischen Kalender, 21. März 1991, vom Ayatollah Khamenei eingeführte Tradition, das laufende persische Jahr unter ein bestimmtes Motto zu stellen. Für das Jahr 1402 wählte er das Motto Inflationseindämmung und Produktionswachstum. Dieses Motto zeigt, dass das wichtigste Anliegen des Oberhaupts der Islamischen Revolution die wirtschaftliche Frage ist.
Aus diesem Grund hatte auch in diesem Jahr, wie in allen Jahren zuvor, die Wirtschaft in den Mittelpunkt des Jahresmottos gestellt. In diesem Beitrag werden, während auf die Benennung von Jahren durch das Oberhaupt der Islamischen Revolution eingegangen wird, kurz die Merkmale der Wirtschaftsmottos des Revolutionsführers erläutert. Die Jahresbezeichnung hat im Iran eine Lebensdauer von 33 Jahren, 1369 im iranischen Kalenderjahr. Es war das erste Mal im Jahr 1369, dass der Führer der Islamischen Revolution das Motto des Jahres wählte. 1378 wählte das Oberhaupt der Islamischen Revolution aber offiziell ein Motto für ein Jahr, und diese Tradition wurde bis heute fortgesetzt. Diese Methode wird in den meisten Ländern der Welt unter verschiedenen Namen durchgeführt. Der Zweck des Jahresmottos besteht darin, die Politik und das Handeln von Regierungsverantwortlichen danach sowie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das im Motto des Jahres angesprochene Thema zu lenken. Sicherlich macht die Benennung jedes Jahres durch das Oberhaupt der Islamischen Revolution Verantwortliche und Staatsmänner auf die aktuellen Bedürfnisse des Landes aufmerksam. Die Benennung von Jahren durch den Revolutionsführer begann offiziell, wie bereits erwähnt, im Jahr 1378, also 1999. In den letzten beiden Jahren der 1370er Jahre hatte das Motto des Jahres einen kulturellen und religiösen Schwerpunkt. 1378 wurde das Jahr von Imam Khomeini genannt, weil der 100. Jahrestag der Geburt des großen Gründers der Islamischen Revolution mit dem Frühlingsanbruch zusammenfiel. Weil es im Sonnenjahr 1379 ab März 2000 zwei Radil-Fest gab, wurde der Name Imam Ali für das Jahr gewählt, Jahr des Befehlshaber der Gläubigen Ali ibn Abu Talib. Bis 1387 waren die kulturellen und sozialen Fragen des Landes das Hauptthema der Jahresparolen. 1380 ab März 2001 nannte er dieses Jahr das Jahr der nationalen Macht und der Schaffung von Arbeitsplätzen aufgrund der feindseligen und expansionsorientierten Aktionen der US-geführten arroganten Weltregion sowie der Notwendigkeit, dass die Verantwortlichen des Landes dem Thema, also der Schaffung von Arbeitsplätzen und des Unternehmertums, Aufmerksamkeit schenken. 1381 ab März 2002 wurde aufgrund des Zusammentreffens der Trauertage des dritten Imams mit dem Beginn des Sonnenjahres zum Jahr der Würde und der Ehre Imam Husseins genannt. 1382 ab März 2003 wurde als Dienstjahr genannt. In Anbetracht dessen, dass das Jahr 1383-2004 das letzte Jahr der achten Regierung und es für die Regierungsbehörden notwendig war, dem Volk einen Bericht über ihre Leistung vorzulegen, nannte der Revolutionsführer dieses Jahr Jahr der Antworten der drei Kräfte der Gewalten an die iranischen Nationen. Im Jahr 1384 ab März 2005 wählte das Oberhaupt der Islamischen Revolution aufgrund der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen und der Menge an negativer Propaganda durch die Feinde der Islamischen Republik nationale Solidarität und öffentliche Beteiligung als Motto für das Jahr. Aufgrund der Beleidigung einiger westlicher Veröffentlichungen gegenüber dem heiligen Raum, des heiligen Propheten und dem Aufkochen religiöser Gefühle von Muslimen auf der ganzen Welt, wurde 1385 ab März 2006 Jahr des großen Propheten, möge Gott ihn segnen und ihm Frieden gewähren, genannt. 1386 ab März 2007 wurde zum Jahr der nationalen Einheit und islamischen Geschlossenheit ernannt, aufgrund der umfassenden und verzweifelten Versuche der arroganten Welt, eine Trennung zwischen der islamischen Umma und der iranischen Nation herbeizuführen. 1387 ab März 2008 wurde als Jahr der Innovation und Entwicklung bezeichnet. Das Oberhaupt der islamischen Revolution hat seit 2008 jedes Jahr einen Wirtschaftstitel für das Motto des Jahres vergeben. In den 1390er Jahren hatten die ausgewählten Titel einen wirtschaftlichen Aspekt. Mit anderen Worten, alle Schlagzeilen waren wirtschaftlich oder Wirtschaft war Teil des Hauptthemas des Jahres. Tatsächlich hatten die Mottos in den 1390er Jahren einen politischen Aspekt und die Regierungen hätten dieses Thema in ihrer Politik berücksichtigen sollen. 1388 ab März 2009 wurde aufgrund des hohen Pro-Kopf-Energieverbrauchs im Land zum Jahr der Reform des Verbraucher- und Konsumverhaltens ernannt. 1389 ab März 2010 wurde zum Jahr der doppelten Strebsamkeit und doppelten Bemühungen erklärt. 1390 ab März 2011 wurde als Jahr des wirtschaftlichen Dschihad und 1391 ab März 2012 als Jahr der nationalen Produktion, Unterstützung der Arbeit und Investition in Iran bezeichnet.1392 ab März 2013 wurde zum Jahr der epochalen politischen und wirtschaftlichen Tapferkeit 1393 ab März 2014 aufgrund der bevorstehenden 11. Präsidentschaftswahlen und der Notwendigkeit, mit der Entschlossenheit der Verantwortungsträger die wirtschaftlichen Probleme des Landes zu überwinden, zum Jahr der Wirtschaft und Kultur mit der Entschlossenheit des Volkes und Anstrengung, Dschihadi, der Verantwortungsträger, erklärt. Das einzige Jahr in den 1390er Jahren, in dem Wirtschaft nicht in das Motto des Jahres aufgenommen wurde, war 1394, als das Oberhaupt der islamischen Revolution dieses Jahr, Jahr der Regierung und des Volkes, Harmonie und Einvernehmen, Schulterschluss der Regierung und des Volkes vom Iran, nannte. Seit 1995, ab März 2016, ist jedes Jahr Wirtschaft das Hauptthema des Jahres. Ayatollah Khamenei nannte 1395 ab März 2016 Jahr der Widerstandswirtschaft, Konzeption und Handeln. 1396 ab März 2017 Jahr der Widerstandswirtschaft, Produktion und Arbeitsplätze. 1397 ab März 2018 Jahr der Unterstützung iranischer Produkte. 1398 ab März 2019 Jahr der Steigerung der Produktion. 1399 ab März 2020 Jahr des Produktionsschubs. 1400 ab März 2021 Jahr der Produktion, Unterstützung und Beseitigung von Hindernissen. 1401 ab März 2022, Jahr der Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend. Und 1402 ab März 2023, Jahr der Inflationseindämmung und Produktionswachstum. Die vom Oberhaupt der Islamischen Revolution gewählten Wirtschaftsparolen haben mehrere hervorstechende Merkmale. Erstens, die Mottos sind unterstützender Natur. Nach Kenntnis der inländischen Kapazitäten des Landes gab der Revolutionsführer an die Unterstützung der heimischen Produktion. Diese Unterstützung kann geschlossene Industrien wiederbeleben, bestehende Industrien stärken und neue Industrien schaffen. In Anbetracht der vernachlässigten Kapazitäten in verschiedenen Sektoren der Wirtschaft des Landes ist der Unterstützungsansatz sehr wichtig. Zweitens, diese Mottos haben einen konfrontativen Charakter und werden zum Ausdruck gebracht, um Druck von außen entgegenzuwirken und zu neutralisieren, insbesondere grausame Sanktionen. Eine der wichtigsten Herausforderungen des Landes, insbesondere im letzten Jahrzehnt, sind die zahlreichen und häufigen Sanktionen, die insbesondere von den Vereinigten Staaten von Amerika verhängt wurden. Obwohl die Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen immer fortgesetzt wurden, betont das Oberhaupt der Islamischen Revolution dennoch die Neutralisierung der Sanktionen, das heißt die Politik der Diversifizierung der Wirtschaft. Es sollte so umgesetzt werden, dass es dem Feind nicht gelingt, durch Sanktionen eines Wirtschaftssektors die gesamte Wirtschaft des Landes zu beeinflussen. Dies ist eines der wichtigen Ziele der wirtschaftlichen Mottos des Oberhaupts der Islamischen Revolution. Drittens, diese Mottos haben einen Entwicklungscharakter. Der Revolutionsführer glaubt, dass der Weg zum Fortschritt und zur Entwicklung des Landes darin besteht, auf die internen Kapazitäten der Wirtschaft zu achten. Obwohl er die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit allen Ländern betont, glaubt er doch, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Ländern konstruktiv ist, wenn sie nicht aus einer Position interner Schwäche und Mangel heraus erfolgt. Viertens, der Hauptunterschied zwischen dem Motto von 1402 und dem Motto anderer Jahre besteht darin, dass die Änderungen darin für die Menschen wahrnehmbar sind. Vielleicht spüren die Menschen weniger die Zunahme wissensbasierter Unternehmen, und es spiegelt sich nur in Regierungsberichten wider. Aber die Eindämmung der Inflation ist ein universeller und dauerhafter Wunsch der Menschen. Und am Ende des Jahres 1402 kann die Leistung der Regierung basierend darauf bewertet werden. Die in der Vergangenheit gewählten Mottos bezogen sich indirekt auf das Leben der Menschen. Die Unterstützung der Produktion, die Beseitigung von Produktionshemmnissen, die wissensbasierte Produktion und die Unterstützung iranischer Waren stehen alle indirekt in Zusammenhang mit dem Lebensunterhalt der Menschen. Aber Inflation, wie das in diesem Jahr gewählte Motto, steht im direkten Zusammenhang mit dem Leben der Menschen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Past Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.